Nach dem Zürcher Platzspitz ist jetzt auch mit der offenen Drogenszene im Berner Kocherpark Schluss.
Die Schliessung des Kocherparks war auf gestern Abend am 11 Uhr angesetzt. Die Berner Polizei hat aber geduldig gewartet bis am frühen Morgen. Und so ist es nicht zu Konfrontationen oder zu Zwischenfällen gekommen.
Es ist ein dunkles Kapitel vor Stadt Bern, wo dann vor 30 Jahren zu Ende gegangen ist. Ein Kapitel mit Bildern, die auch heute noch immer vor allem eins auslösen: Ungläubigkeit. Bilder von einem Rasen, der mit Tausenden von Spritzen übersät ist. Bewusstlose Drogenkranke, die auf offener Strasse reanimiert werden. Eine abendliche Ansammlung von über 1000 Süchtigen, die kaum gewusst haben, wo sich der nächste Schuss setzen.
Mit der Räumung des Kocherparks, die Anfang 90er Jahre die zweitgrösste offene Drogenszene in ganz Europa war, ist punkto Drogenpolitik viel Wichtiges angestoßen worden in der Stadt Bern. Wie war das damals vor 30 Jahren und was ist seither passiert? Das war eines von diesen Themen, die euch, liebe Leserinnen und Leser und liebe Hörerinnen und Hörer, diese Woche bewegt hat.
Der Thomas D. schreibt: Ich bin vor 36 Jahren auf die Welt gekommen. Diese Bilder von Bern zu sehen, macht mich sprachlos. Ich hatte dann ja keine Ahnung.
Das war nur einer von zahlreichen Kommentaren zu einem Interview von unserem Redaktionskollegen Andres Marti, wo er mit der Berner Suchtexpertin Rahel Gall geführt hat. Er hat das Interview, wie wir schon gesagt haben, anlässlich vom 30-Jahr-Jubiläum. Gut, ich weiss nicht, ob man da wirklich von einem Jubiläum reden kann. Das ist irgendwie ein bisschen unpassend. Aber eben am 31. März ist es 30 Jahre her, wo der Kocherpark geräumt ist worden. Wir verlinken euch das Interview in den Shownotes, verlinken, dass ihr es nachlesen könnt. Ja, und in der vierten Folge von Gesprächsstoff wollen wir nochmal zurückgehen zu diesem denkwürdigen Tag Ende März. Mein Name ist Sibylle Hartmann.
Und ich bin der Noah Fendt. Und wir machen das, zurückschauen, zusammen mit der Barbara Mühlheim, die die Szene im Kocherpark als Sozialarbeiterin selber miterlebt hat. Und wir machen es zusammen mit dem Jürg Spori, der die Räumung vom Kocherpark als Reporter damals für die Berner Zeitung begleitet hat.
Ich war dann knapp 10, 1992.
Hast du irgendeine Erinnerung?
Ja, ich kann mich tatsächlich noch erinnern, dass wenn wir ab, also ich bin nicht in der Stadt Bern aufgewachsen, sondern in einem Dorf. Und wenn wir ab auf Bern gegangen sind, haben meine Eltern tatsächlich über das geredet. Und ich habe einfach so vage Erinnerungen daran, an die Beschreibungen. Und etwas, was mir wirklich geblieben ist, dass man dann saubere Spritzen hat abgegeben an die Drogensüchtigen. Und in meiner Welt ist das dann einfach irgendwie nicht ganz aufgegangen, wo ich gedacht habe, ja, aber wenn man denen ja Spritzen zur Verfügung stellt, dann können sie sich ja erst recht spritzen. Also das ist irgendwie, das habe ich dann überhaupt nicht verstanden, natürlich, aus einem Blick vor einer 10-Jährigen.
Es ist dir aber geblieben aus Erzählungen. Also du hast nicht irgendwelche Bilder, wo du noch dich noch daran erinnern magst, die du gesehen hast als junges Mädchen?
Nein, ich weiss einfach so die Richtung. Meine Mutter ist dann im Hirschgraben runter tanzen und ich dann später auch. Und echt so alles, was in die Richtung Kocherpark gegangen ist, das war wirklich so ein rotes Tuch, vor allem wenn es dunkel wurde. Das habe ich gewusst, aber gesehen, Bilder live oder so habe ich wirklich nie. Aber apropos die Spritzenabgabe, das war dann etwas ganz Neues gewesen. Und Barbara Mühlheim, wo du ja ein Interview mit ihr geführt hast, war eine von denen, die das neu gemacht hat und dann die Abgabe von der sauberen Injektionsnadel an die Abhängigen initiiert hat und im Kocherpark auch gemacht hat.
Ganz genau. Sie war nicht nur Sozialarbeiterin, sondern hat in verschiedenen Funktionen für verschiedene Stiftungen und Kontakt- und Anlaufstellen gearbeitet und immer wieder so mit Suchtkranken Kontakt gehabt. Oder ist eigentlich ein ganzes Berufsleben hat sie dem Engagement gewidmet. Sie war nebenan in der Politik tätig, früher in der SP, zuletzt für die GLP im Grossen Rat vom Kanton Bern. Und ich habe sie zuerst gefragt, ganz am Anfang von unserem Gespräch, warum sie sich eigentlich dafür entschieden hat, ihr Berufsleben der Arbeit mit Suchtkranken zu widmen.
Ja, ich habe aus meiner eigenen Geschichte als Jugendliche am Gymnasium die ersten Kontakte gemacht mit Kolleginnen und Kollegen, die süchtig war und habe gesehen, wie schnell es geht, man eigentlich in Abhängigkeit hineinkommt. Und habe es dann immer als sehr spannendes Arbeitsfeld später angeschaut, wo einerseits Drogenpolitik ein eigenes Feld ist und aber auch der unmittelbare Kontakt mit Süchtigen und mit einer Stadt, die sich entwickeln muss, dem Problem annehmen. Sehr, so für mich alle, ja, die strategische Ebene, die mir immer wichtig war, auch können abdecken.
Wie hat das genau ausgesehen? Was haben Sie genau gemacht hier im Kocherpark vor 30 Jahren? Was hat mich dort angetrieben zu diesem Engagement?
Also ich war ab den 90er Jahren zuständig für die AIDS-Prävention. Das war die Hochburg mit der AIDS-Problematik. Und in diesem Zusammenhang hatte ich nachher auch die Verantwortung in der offenen grossen Szene. Eigentlich die AIDS-Prävention, das heisst unmittelbare Spritzenumtausch, Projekt so zu lancieren und so fast 24 Stunden durchzuführen, dass wir eigentlich sicherstellen können, dass jeder, der will konsumieren, wenigstens eine saubere Spritze hat. Das war das Ende. Ganz schnell in Realität haben wir merken, aha, da gibt es noch ganz andere Aufgaben. Wir mussten sehr schnell auch müssen die sogenannten ÖODs, also Überdosierungen von Konsumierenden, können, reagieren darauf. Und hatten dann sehr gassennahe junge Männer gehabt, mit denen zusammen in dem Sinne ein erste Hilfeprojekt aufbeistellen.
Sie haben das eigentlich, also wenn ich das richtig verstehe, wie so ein mit aufgebaut und mit, also sind ja wie mit der Entwicklung von der Drogenszene mitgegangen, ist das schwierig gewesen?
Schwierig ist das falsche Wort. Es war sehr spannend für mich, weil ich relativ viel von meinen Annahmen und so, wie ich gearbeitet habe, revidieren. Und das ist, denke ich, der grosse, zentrale Punkt in der Drogenarbeit von den 80er, 90er Jahren. Während der 70er Jahre Drogenarbeit, Drogenpolitik repressiv war, sind wir Ende 80er Jahre zum Glück in ganz starke schattensmindernde Ansätze hinein. Das heisst, wir Arbeitsprojekte, mit Kontakt- und Anlaufstellen und haben aber so ein bisschen der Repression, den begrenzenden Anteil, zu wenig Acht gegeben.
Wie ist es überhaupt zu dieser offenen Drogenszene gekommen im Kocherpark?
Die offenen Drogenszenen waren zuerst kleine Schanzen, Bundeshaus, wir kennen es alle. Und dann haben wir sie disloziert im Kocherpark mit der guten Absicht, ja, wenn wir dann alles zusammen sind und WC-Hütchen machen und dann haben wir Spritzen umtauscht, dann mögen wir dann die Szenen haben. Und dann können wir dann miteinander reden und dann tun wir sie dann überzeugen, dass sie vielleicht einen anderen Weg gehen sollen. Und dort sind wir dann auf die Nase gefallen.
Warum?
Weil wir sehr schnell gemerkt haben, die Szene hat eine Dimension angenommen, eine Grösse. Am Morgen, wenn ich um 9 Uhr kam, hatte es vielleicht 20 Leute, die dort geschlafen haben, übernachtet. Bis am Abend ist es auf 1'000 bis 2'000 Leute angeschwollen, muss man wirklich sagen. Es war ein Kommen und Gehen. Ich habe teilweise zwischen 500 bis 12'000 Spritzen pro Tag abgegeben. Ich kann mir vorstellen, die Dimension.
Warum war das so gewesen?
Weil einerseits die ganze Westschweiz sehr eine andere Drogenpolitik hatte. Das heisst, die sind alle auf Bern zum Beispiel Spritzen holen, haben auch noch konsumiert. Und andererseits, weil man auch fragt, wie tut man die Szene, wenn es um einen illegalen Handel geht. Wo ist die Rolle von Polizei und von Repression zu wenig akzeptiert, dass es die braucht?
Über das Gleichgewicht von Repression und unterstützenden, begleitenden Massnahmen wollen wir gleich nachher noch reden. Ich möchte noch ganz schnell dort bei Ihrer Tätigkeit vor 30 Jahren in dem Kocherpark bleiben. Was sind das für Leute und mit was für ganz konkretem Elend, mit was für ganz konkreten Problemen haben die zu tun gehabt dort, oder sind die konfrontiert gewesen?
Das heisst, etwas zu oben oder zu.
Also die Szene hat sich so in zwei, drei Strukturen unterteilt. Zunderst war die sogenannte Filterli-Szene. Das sind die Leute, die verslömt sind. Das sind die Leute, die nicht mehr Geld hatten, zum Heroin zu kaufen, sondern die haben nur noch das Heroin, das sie gebraucht haben, de facto sich selber erwirtschaftet, weil sie saubere Spritzen, saubere Löffel haben, den Konsumenten zur Verfügung gestellt, um Heroin aufzulösen. Und für das der sogenannte Filter bekommen. Das war ein Zigarettenfilter, den man als Drogenkonsumierender in das Heroin taucht und über den die Spritze aufzieht, damit keine Dreckpartikel sind. Das heisst aber, die zieht, wenn ihr die Filter wieder auskocht, 30 zusammen, dann aber viel Dreck auf. Das heisst, das ist die unterste Stufe mit gesundheitlich verheerenden Konsequenzen. Nicht zuletzt, weil sie 24 Stunden innen geschlafen haben.
Ich darf noch einen Schluck Wasser haben.
Ja, das ist schön.
Dann hat es eine Szene gegeben, die tagtäglich kam, wieder gegangen ist, aber eigentlich sich noch bewegt hat. Aber auch schon schwer süchtig war. Ein Teil von denen hatte Methadon, ein Teil kam aus anderen Gebieten. Und das ist einfach ihr Punkt. Das ist der einzige Punkt, wo der relativ billig zu Heroin kam. Und dann hatte er die gut situiert. Oftmals hatte er Leute mit, ich weiss noch, oftmals mit Pilotenuniform. Ich habe das Gefühl, hoppla, Schorsch, mit Pilotenuniform im Kocherpark. Wir hoffen jetzt nicht, dass er am Abend ins Flugzeug steigt. Dann hat es aber auch ganz tragische Situationen gegeben, wo ich dann nicht mehr bereit war, zuzuschauen, Frauen, die mit dem Kinderwagen reinkommen. Und dann ist November und der Kinderwagen ist etwa eine Stunde liegt mit einem Kind drin. Und ich fand, so nicht. Jetzt müssen wir handeln und jetzt entscheiden wir, wo das Kind als erstes Mal herkommt. Um zu schauen, ist das Kind und das Familiensystem gefährdet. Und ich glaube, ganz extrem war es am Freitagabend. Ihr müsst euch vorstellen, das war so wie Feierabend-Bierstimmung. Da haben nicht alle bei uns das Feierabend-Bier genommen, sondern den Feierabend-Heroin-Kick.
Sugar, Gocki,
Lappen,
halbe Gremli.
Das heisst, es waren integrierte Leute, die 5 Tage gearbeitet haben und sich am Freitagabend neben dem Bier eben noch einen Kick, weil sie eigentlich süchtig waren, einen Kick gelandet haben. Und dort war es gefährlich. Wir haben pro Tag zwischen 10 und 38 Beatmungen gemacht von Überdosis. Und was heisst das? Das heisst, dass irgendwie meine Leute, die in einem Wohnwagen Spritzen getauscht haben, hat denen geschrien, oh, der, bei diesem Ton. Dann musste er schauen, dass er innerhalb einer Minute, zwei, bei der Person, die am Boden liegt. Weil als erstes ist er schon ausgenommen worden. Ausgenommen heisst, die anderen Konsumierenden haben schnell alles, was an Wertsachen ist, genommen. Das heisst, die mussten er schon als erstes sicherstellen. Das heisst, es ist eigentlich eine immense Gleichgültigkeit untereinander. Der Respekt voneinander ist verloren gegangen. Also die Szene hat sich auch aufgelöst in den moralischen Wertstrukturen. Das hat mich ganz verrückt gedacht, das dem zuzuschauen.
Also enorm viel Elend. Ihr habt auch hunderte Menschen reanimiert in dieser Zeit, in der ihr dort gearbeitet habt.
Beim Hundertsten habe ich aufgehört zu zählen, ja.
Gleich Frage. Hat die offene Drogenszene, die konzentriert ist auf einen Kocherpark, das war ja auch ein bisschen die Absicht, haben wir vorher schon erwähnt, dass man das noch einmal hertut, wo man weiss, wo es stattfindet, wo man helfen kann, gezielt. Kann man sagen, es hat eben irgendwelche Vorteile gehabt, die offene, konzentrierte Drogenszene, im Sinne von, man hat gewusst, wo es stattfindet, man hat gewusst, wo man Hilfe leisten kann, man hat gewusst, wo man Spritzen tauschen oder AIDS-Prävention machen kann? Oder wäre es vermessen, von Vorteilen zu schwätzen?
Nein, ist nicht vermessen. Das war ja unsere Idee. Alles unter einem Hut zu haben, dann weiss man, wo die Leute sind und dann kann man helfen. Das könnt ihr aber in einer kleineren Szene, in einer kleineren Ansammlung, nicht in dieser Dimension. Aber man darf nicht außer Acht lassen, wir hatten nicht nur die Szene, vordraus hat sich der ganze Drogenstrich auch disloziert von kleinen Schanzen in die Strasse hinein. Und das heisst, nebenan hatte er eine Schule gehabt. Also dort hätte er sagen, Belastung ist in der Zwischenzeit mit dem Drogenstrich, mit den ganzen aufsuchenden Freier, die mit dem Auto herfahren, das ist eine Zumutung. Das ist eine Zumutung für alle, die
auch um Stoff zu besorgen. Diese zentrale Anlaufstelle fällt ab heute Nacht endgültig weg. Dass die Schließung offener Drogenszenen nicht der Weisheit letzter Schluss sein kann, wissen auch die Berner Behörden. Fürsorgerische Massnahmen sollen das schlimmste Elend verhindern.
Ab April 1991 ist ja eigentlich die Drogenszene in den Kocherpark verschoben worden und nachher ein Jahr geblieben. Was war der politische Konflikt oder der politische Umgang mit der Drogenszene in Bern? Was hat man für eine Drogenpolitik verfolgt?
Wir waren dann am Suchen. Wir haben einerseits klar gewusst, aus der Erfahrung ab 88, dass da immer mehr Szenenansammlung ist, dass sie Teil in den Toiletten unten stattfindet, bei der Milchbar. Das mögen sich die alten Berner noch erinnern, wo wir angefangen putzen jeden Morgen, weil er voller Spritze und Blut war. Und in den kleinen Schanzen, wo man versucht hat, die Szene auch in den Griff zu bekommen. Und wir waren dann immer überzeugt, mit genug fürsorgerischen Massnahmen und schadensmindernden Massnahmen schaffen wir, das Problem zu lösen. Wir haben dann angefangen, eine Arbeitsgruppe zu machen, wo die Polizei dabei war, das Jugendamt, und sagen, was machen wir jetzt? Und haben dann als erstes die Verschiebung noch gemacht, mit der Hoffnung, es würde sich dort stabilisieren. Wir haben aber zu wenig berücksichtigt, dass wenn die Polizei nicht mehr einen wesentlichen Stör Rolle darf haben in der Szene, insbesondere bei den Dealern, es ganz schnell gefährlich wird, dass die Dealer-Dynamik wir nicht mehr haben und dass es ganz wesentlich ist, nachdem die ersten verheerenden Verletzungen passiert sind auf der Szene, wie auch in Zürich, mit Schiesserei und alles, dass man eigentlich der Polizei eine gleichwertige Rolle in der Szene darf und muss geben.
Und welche Rolle hat denn die Polizei eingenommen?
Zum Beispiel jeden Morgen um 9 Uhr ist neben mir als erstes die aber auch Personenfindung her, weil sie auch gewusst haben, wenn sie jemanden suchen, was sie finden. Und wir haben die ganz pragmatisch angefangen. Wir sind aber auch schnell ins Galaxy nebendran draussen, gehen einen Kaffee trinken und ein bisschen austauscht. Zum Entsetzen von vielen Satzbüzen dann noch im Kontakt. Aber die konsumierenden Süchtigen haben das ja gesehen und gewusst, das ist die Frage von Transparenz. Mhm.
Etwa 2 Monate vor dem Kocherpark ist in Zürich der Platzspitz geräumt worden.
Skiwerfer, Tränengas und Gummischrot sind gestern Nacht in Zürich wieder zum Einsatz gekommen, nachdem 300 Drogenabhängige und Obdachlose von der Polizei vom Platzspitz vertrieben worden sind. Nach der Räumung vom Platzspitz haben ein paar...
Was hat das für Drogenszene in Bern und für den Umgang mit dieser Drogenszene in Bern bedeutet?
Wir sind dann noch mit der Polizei zusammen schauen, wo nachher wohl die Platzspitze, aber dann auch der Lette geräumt wurde. Der Lette ist vor uns geräumt worden. Und haben gesehen, dass man die Dimension und Grösse in der ersten Phase nicht zerstören kann oder jetzt sagen wir einfach auflösen in nichts, wenn man nicht vorsorgliche Massnahmen macht. Dass man Stufen adäquat muss reagieren muss. Als erstes ist zum Beispiel, hat man die Szene mehr gestört. Die Polizei hat starke Interventionen gemacht, hat den Kocherpark abgeriegelt und hat Dealer verstören. Das heisst, dass weniger Dealer noch unterwegs sind. Als zweite Beschließung haben wir dann, und das wird gerade zusammen diskutiert, wo braucht es eine Notschlafstelle, kurzfristig. Gleichzeitig haben wir sagen, was machen wir mit dem Spritzen am Tusch? Wie finden, also an welchem Platz? Wir waren im Hirschengraben gesehen, haben dort mit einem Auto Spritzen am Tusch. Wo deuten die Szenen sich so noch bilden, dass sie tagsüber zu Spritzen bekommt? Und die zentrale Frage war, was nehmen wir für ein Risiko in Kauf, dass hier Leute, wenn sie auf einmal wieder mehr verschleifen, zurück in die Toilette gehen und dort auf einmal konsumieren und sterben, weil sie sich überdosieren.
Ist das passiert konkret in Bern?
Erstaunlicherweise ist genau das nicht passiert. Am Tag X, wo man die Szene zu hat, hat sich die Überdosierung nicht gerade auf null, aber im Vergleich zu den Szenen, wo viel passiert ist, fast aufgelöst, weil die Leute viel vorsichtiger konsumieren. Sie sind viel mehr zurück in die Anlaufstelle und haben dort konsumiert, wo eben Kontrolle ist. Das heisst, die Szene hat sich sehr schnell, wie immer, die Leute haben sich sehr schnell den neuen Gegebenheiten angepasst.
Öffentlich darf in Bern nicht mehr gefixt werden. Die Abhängigen ziehen sich dort zurück, wo das noch möglich ist. Zum Beispiel in die Anlaufstelle an der Nägeligasse. Die ist nach den Zweinen schon randvoll. Das Wichtigste, nämlich neue Stoff, gibt es aber auch dort keine. Die Drogenszene in Bern sucht sich einen neuen Treffpunkt. Ob es Bahnhofunterführung oder die Umgebung ums Bundeshaus wird, ist im Moment noch offen.
Man muss es aber auch nicht schön färbern. Da hat es auch Repression gebraucht von der Polizei, die jede Ansammlung rundherum wieder auflösen
hat. Es geht also so ein bisschen um ein Gleichgewicht zwischen den fürsorgerischen und schadensmildernden Massnahmen und eben auch Repression. Wie sind ihr eigentlich damals zu dem Plan von der Räumung des Kocherparks gestanden?
Für mich war relativ klar, als ich am Morgen um 9 Uhr den ersten jungen Tod in der Szene auf einer Bank höckeln habe ich gesagt, so, das ist fertig, Mülheim. Das können wir nicht mehr verantworten. Ich habe gesehen, meine Jugendlichen oder jungen Erwachsenen, die für mich Spritzen um Tausch gemacht haben, was es für sie heisst, wie sie immer mehr an die Grenzen kommen. Jetzt müssen wir nicht mutig sein, jetzt müssen wir klar sein und sagen, jetzt sind wir mit der Polizei, mit der Stadt Bern zusammen, zu dritt als Hauptverantwortliche, gehen wir hier und sagen, so ist fertig.
Aus heutiger Sicht, welche politische Tragweite hat der Beschluss zur Räumung des Kocherparks gehabt?
Also rein ohne offene Drogenszene hätten wir keine Heroinverschiebung. Das war klar. Alle grossen Städte haben massiv Druck gemacht. Dank der Ruth Dreyfus, die auch mal in der offenen Drogenszene war, hatten wir die Akzeptanz, dass die politisch etwas Neues muss gehen.
Also es war einfach genug sichtbar.
Es war genug sichtbar. Ich sage dem immer, es hat wirklich gestunken vor der Tür. Und manchmal reagieren wir in unserer Demokratie erst, wenn ich so sage, symbolisch, stinkt es vor der Tür. Jetzt müssen wir etwas machen.
Die Verantwortlichen für die europäische Drogenpolitik suchen einen neuen, möglichst gemeinsamen Weg. Die Repression, wie sie einige Länder wie Frankreich oder Italien versucht haben, hat das Drogenproblem genauso wenig gelöst wie die liberale Haltung der Holländer oder Briten. Der Versuch der Schweiz mit der beschränkten Heroinabgabe sorgt in ganz Europa jetzt für Diskussionsstoff. Die meisten stehen dem Schweizer Weg skeptisch gegenüber. Und diese Skepsis ist auch den Schweizer Verantwortlichen bewusst. Hauptbotschaft unserer Bundesrätin Ruth Dreyfus in Straßburg war deshalb: Die Schweiz macht einen Versuch. Dies ist keine allgemeine Legalisierung. Die Europäer zeigen sich.
Das war
genau
möglich auf der Bundesebene mit entsprechenden Leuten und Einfluss. Gleichzeitig haben wir auch schon den sogenannten Dritten Weg. Vielleicht möchte ich mich erinnern, die FDP, CVP und die SP, bei denen noch SP waren, haben wir zusammen eigentlich versucht, auf der politischen Bundesebene so ein bisschen zu sagen, wir müssen die Schadensminderung und die Heroinverschiebung zulassen. Und die Erfahrungen waren, dass wir mit einem Jahr später, dank der Heroinverschiebung, einen grösseren Anteil von schwierigen, verslömten Leute, die man mit Methadon nicht stabilisieren konnte, in eine Behandlung hineingebracht, wo man sie jeden Tag gesehen hat, wo man jeden Tag die gesundheitlichen Probleme angehen konnte. Alles das, was man in Szenen wollte. Aber ich sage nicht mehr, die Substanz, die sie wollten, dass sie sich in eine Behandlung einbinden lassen, die heisst, jeden Tag zwei bis drei Mal kommen.
Funktioniert Drogenpolitik heute in der Schweiz?
Oder Drogenpolitik ist nicht eine Frage vom Funktionieren. Drogenpolitik ist eigentlich von der Frage, habt ihr die grösstmögliche Mehrheiten, um Entwicklungen können, ihre Haltung, ihren Umgang machen. Also schafft ihr es zum Beispiel zu sagen, dass Alkohol auch zum Zeitpunkt eine grössere Problemlast geben als Heroin. Dann müsst ihr aber das Heroin zur Normalität zurückführen. Normalität in Anführungszeichen, um zu sagen, ohne Heroinkonsumierenden kann arbeiten, ohne Heroinkonsumierenden kann Familie, kann Kinder erziehen. Das ist alles möglich unter gewissen Vorgaben. Das haben wir teilweise geschafft.
Dir mit eurer Erfahrung und eurer Geschichte müssen wir Drogen legalisieren? Oder wie weit müssen wir gehen in der Legalisierung von Drogen?
Also für mich ist klar, dass die Frage von Cannabis längstens überzählig ist. Wenn ich so geschaut habe, wie wir Heroin haben, gesetzesfähig gemacht auf Bundesebene, haben wir es doch wirklich viel, viel schneller gemacht, gebracht. Das hängt zusammen, dass man da kleine schwierige Wege gewählt hat. Das ist meine Erfahrung. Also das ist meine Einschätzung. Cannabis müsste in eine klare Struktur hineingeben, wie es nach x Ländern in der Zwischenzeit bis in Amerika gewisse Staaten vormachen. Ich bin aber eine klare Verfechterin, dass man Heroin in dieser Art von Struktur lassen soll, in den Verschiebungsprozess. Also nicht legalisieren, sondern eigentlich den Zugang, wie bei anderen sehr abhängig machenden Mitteln, im weitesten Sinne ja das Mechanismus von der Rezeptpflicht. Nun ist das etwas anders. Dass eine Struktur, Profis im Zusammenhang mit ärztlicher Kontrolle und Abgabe. Da könnt ihr auch mitgeben bei stabilen Leuten. Aber diese Substanz ist mit Heiko das gleiche mit Kokain für kontrolliert auszugeben.
Schwere Kosten, was sie da alles erzählt. Ich habe es vorher auch gemerkt in der A-Moderation. Wir sind wie beide mit der Stimme und mit dem Tempo recht runtergegangen, weil es einfach wirklich mega schwer ist, wirklich auch zu darüber reden. Ihr hört es. Und das, was sie am Schluss angesprochen hat, das Thema Legalisierung und welche Drogen wie so legalisiert oder eben nicht legalisiert werden, das ist ja wirklich ein riesen Thema. Und zudem möchten wir euch den nächsten Leserkommentar abspielen. Er ist von einer Person, die man in der Stadt Bern kennt. Es ist der Baldi Minder. Er ist der Manager unter anderem von Wurzel 5 und von der Kleinklasse und als das bekannt.
Ich sehe nicht ein, wieso gewisse Drogen verboten sein und andere erlaubt. Wenn man die negativen Auswirkungen auf den Körper und im sozialen Umfeld betrachtet, ist Alkohol die schlimmste von allen Drogen und sollte konsequenterweise genauso verboten sein wie andere Drogen, wenn man es bei denen auch so macht. Viel sinnvoller wäre es aber, all die Substanzen zu legalisieren und kontrolliert abzugeben. Der Staat könnte auf jede Substanz Steuern erheben, die man dann für Prävention, Zuchtmassnahmen und Resozialisierung brauchen kann. So wird Kriminalität verringert, es braucht weniger Polizistinnen und Polizisten und alle würden sich freier und vor allem sicherer fühlen. Die Frage ist nur, will das der Staat wirklich?
Was hast du das Gefühl, Noah? Will das der Staat?
Ja, das weiß ich nicht. Aber was ich weiß, ist, dass es natürlich letztlich tatsächlich einfach eine politische Frage ist und darum wir auch seit 30 Jahren und seit noch länger darüber diskutieren, immer wieder. Und
aber Alkohol ist ja schon noch recht speziell. Und eigentlich ist es ja.
Ja, natürlich, aber also Nikotin ja auch. Und das ist ja so ein bisschen das Problem. Oder man kommt vom Nächsten ins Übernächste ins Überübernächste und man kommt vom Nikotin zum Alkohol, zum Cannabis, zum Ecstasy zum und so weiter. Und die Frage ist, tut man es legalisieren? Will das der Staat mit den genannten Argumenten im Kommentar? Oder will es nicht, weil es auch Pflicht ist, von einem Rechtsstaat Bürgerinnen und Bürger zu schützen?
Ja, das stimmt. Ja, und unser Job als Journalistinnen und Journalisten ist, abzubilden, was passiert und den Bürgerinnen und Bürgern zu erzählen, was läuft in der Welt und eben bei unserem konkreten Fall in der Stadt Bern.
Ganz genau. Und das war natürlich auch vor 30 Jahren der Fall, wo es um die Räumung dieser offenen Drogenszene im Kocherpark gegangen ist. Und das ist, hat unser zweiter Gast gemacht, den wir haben eingeladen für den Podcast, nämlich den Jürg Spori. Er war damals als Fotoreporter für die Berner Zeitung unterwegs gewesen. Er ist übrigens auch 30 Jahre später noch als Fotoreporter unterwegs, immer mal wieder, vorzugsweise an Demonstrationen oder ähnlichen Anlässen in der Stadt Bern. Und er war also vor 30 Jahren tätig gewesen in dieser Nacht und an dem Morgen, wo der Kocherpark polizeilich geräumt worden ist. Und du hast mit ihm geschwätzt, Sibyl. Das war ja ein nationales Medienereignis vor 30 Jahren. Da war nicht nur der Jürg Spori von der Berner Zeitung vor Ort gewesen, sondern diverse andere Medien. Wie hat er den Einsatz erlebt?
Ja, also seine Beschreibung ist irgendwie erstaunlicherweise am Anfang recht unspektakulär gewesen. Also es sei auf der einen Seite angekündigt gewesen, weil man wie ein Ultimatum gestellt hat, und trotzdem ein bisschen überraschend. Und er sei natürlich wie immer auch jetzt, wie wir das ja auch von ihm kennen, 2 Stunden zu früh dort gewesen, damit er dann ja nichts verpasst. Und wir haben das Eingangsjahr noch gehört in der Anmoderation, dass sie noch ein paar Stunden Gnadenfrist bekommen haben und es dann erst in den frühen Morgenstunden die Räumung vonstatten gegangen ist. Und eben, er hat gesagt, die Räumung sei, Zitat, sehr human abgelaufen und Polizisten sind nicht wie heutzutage in der ganzen Grenadieruniform eingefallen, sondern haben dann sogenannte weiße Mütze angehabt, hat er gesagt, und sie haben Stühle und Tische aufgestellt, für das all die Leute können erfasst werden. Und das war ein riesengroßer administrativer Aufwand gewesen. Also ich habe mir jetzt das immer, als ich von dieser Räumung gehört und gelesen habe, habe ich mir das ein bisschen, also es ist jetzt vielleicht ein unpassender Ausdruck, aber irgendwie ein bisschen spektakulärer vorgestellt.
Mhm. In dem Moment, wo die Räumung anfängt, halten sich noch Süchtige auf in diesem Kocherpark. Und Jürg Spori ist Reporter, hat eine Kamera dabei. Man sieht dort sehr wahrscheinlich auch viel Leid, viel Elend. Wie geht er mit dem um als Fotoreporter? Was macht er und was macht er auch nicht?
Also man muss vielleicht auch ein bisschen sagen, dass es wie mit dem Punkt, wo die Räumung stattgefunden hat, ist sie dann wirklich wie vorbei gewesen. Er hat wirklich auch so ein bisschen von der Zeit vorher erzählt. Und ja, das habe ich ihn wirklich auch gefragt, wie er mit dem Thema Nähe und Distanz umgegangen ist und wie er das geschafft hat. Und er hat Folgendes gesagt.
Es ist meine Aufgabe als Reporter, eine gewisse Distanziertheit zu haben überall. Das ist mir meistens gelungen und ab und zu halt nicht. Ich musste natürlich privat das auch verkraften nachher. Ich bin viel in die Berge wandern, dass ich das Elend wirklich ein bisschen von mir schieben konnte. Aber wenn ich hinter der Kamera bin, dann gibt es einfach nur eins, durch den Sucher schauen und fotografieren, was ist. Und viel siehst du nachher erst auf den Bildern, dann ist man noch in die Dunkelkammer. Das war eine Schwarz-Weiß-Fotografie vor 30 Jahren. Dann hast du auf dem Negativ wieder etwas Neues gesehen. Du hast auch erst gesehen, wenn du in der Dunkelkammer warst. Heute kannst du drücken oder digital.
Ich habe ihn auch noch gefragt, ob er irgend so ein bestimmtes Bild hatte, das für ihn mega wichtig war. Und er hat es dann so ein bisschen beschrieben. Beim einen ist sogar Jürg Spori, der sonst nie um das Wort verlegen ist, am Schluss fast die Stimme weggebrochen. Wir hören schnell in die Beschreibung rein.
Also das aus dem Archiv, das ist oft veröffentlicht worden. Da haben sie sich natürlich in der Bahnhofstoilette reingedrückt. Im Winter war es so kalt im Kocherpark, da sind sie eben an die Wärme geflüchtet, in die Bahnhofunterführung, Christoffelgasse. Und dort habe ich Bilder gemacht in die Toilette. Das war also grässlich. Und das Bild, das nicht veröffentlicht wurde, ich habe eine Lehrtochter kennt beim Bäckerei Rizzi, Kramgasse. Ich habe vis-à-vis gewohnt. Und die ist leider aufgetragen. In die Drogenszene kam, hat noch den Drogenstrich gemacht. Und die gute Rebecca hat nicht mehr gewusst, wo sich herspritzen. Die Venen am Arm vernarbt. Am Hals, in den Füßen. Und ich habe die Frau kennt vor der Bäckerei. Und dann habe ich mal auch die Kamera lassen.
Man kennt Schilderungen aus anderen offenen Drogenszenen, wie Platzspitz in Zürich zum Beispiel, wo es auch ab und zu zu Schlägereien oder sogar zu Schiessereien gekommen ist, also zu sehr gewalttätig ausgetragenen Konflikten zwischen Süchtigen. Ich nehme an, das hat es auch in Bern gegeben. Und wie hat Jürg Spori als Reporter aus dem Umfeld berichtet, wo nicht das ungefährlichste war von allen?
Ja, also es hat tatsächlich auch in Bern im Kocherpark hat man von Schiessereien gehört und Messerstechereien und das war sicher nicht ganz ungefährlich gewesen. Und ich habe auch gelesen, dass die Einsatzkräfte nur mit Bergschuhen in den Kocherpark sind gegangen wegen der Nadeln am Boden.
Ah, weil die sonst die Schuhsohle durchstochen hätten?
Ja, genau. Ja. Das, also die Beschreibung hat mich wirklich wahnsinnig gedünkt und das ist mir ja...
Hätte das der Jürg Spori auch gemacht zum Beispiel? Also ist er einmal nur mit Wanderschuhen im Kocherpark fotografieren?
Ja, das haben wir natürlich auch gefragt. Also lassen wir jetzt selber rein.
Ja, ja, immer gute Wanderschuhe an. Und es ist ja nicht nur... Ja, die Spritzen waren eine sehr grosse Gefahr. Auch Laubhäufen. Kinder haben, wenn die in einem Laubhaufen gespielt haben, ist eine Gefahr bestanden, dass sie sich verletzen. Dann war ja das HIV sehr hoch im Kurs, oder? Ja, man musste sehr vorsichtig sein. Aber was auch ganz schlimm war, neben der Szene, in der ganzen Stadt, bei den Bushaltestellen, Tramhaltestellen, die Leute sind zusammengekippt. Die Sanitätspolizei, die sind dann noch in weissen Kitteln ausgerückt, wie die Ärzte, haben auch rund um die Uhr müssen Leute reanimieren in der Stadt. Das war also ein grässliches Bild.
Ja, es sind eindrückliche Schilderungen, auch von Jürg Spori, der als Fotoreporter dabei war für die Berner Zeitung. Dass er überhaupt auch so nah hergekommen ist und die Bilder konnte machen, die von ihm nachher auch publiziert worden sind, das ist ja nicht selbstverständlich. Und es ist einfach noch eine lustige Anekdote, weil die beiden Interviewpartner, Interviewgäste, die wir heute für die Folge hatten, die haben direkt miteinander zu tun vor 30 Jahren.
Genau, der Jürg Spori hat mir heute erzählt, dass er dank der Barbara Mühlheim unter anderem ist so nach überhaupt hergekommen. Er hat manchmal hat erzählt, er sei ab und zu von ihr weggeschickt worden. Er hat gefunden, nein, hier gibt es keine Bilder, jetzt kannst du gehen. Und aber auf der anderen Seite hat er im wahrsten Sinne des Wortes auch die Tür geöffnet. Zum Beispiel er hat er ein Bild gemacht, das man kennt aus den Medien auf den Bahnhoftoiletten. Wo wirklich ein schwerverdaulicher Anblick ist. Und dort hat sie ihn hergelassen und hat vielleicht dann noch irgendwie gesagt, der eine oder der andere aber ein bisschen den Kopf wegdrehen können. Weil ja, da ist natürlich, muss ich ganz klar auch erzählen, hat der Jürg Spori ja gesagt, dass es wirklich dort ja, noch etwas anderes war und noch etwas mehr Vorsicht geboten ist, dass man die Leute auch nicht einfach zur Show gestellt hat, sondern eben vielleicht einfach auch mal nochmal genauer hergeschaut hat, als vielleicht bei sonst einer Szenerie im öffentlichen Raum, wo man ja einfach darf fotografieren, er da schon nochmal mehr einfach den Anstand hat lassen und dann manchmal die Kamera halt wirklich auch weg da hat.
Es ist aus heutiger Sicht ja schier unvorstellbar, dass es solche offene Drogenszenen in dem Ausmaß und in dieser Größe gegeben hat, wie bis vor 30 Jahren in der Stadt Bern. Das kann man sich aus heutiger Sicht kaum mehr vorstellen. Und doch bleibt es irgendwie relevant, nicht nur, weil es Anstoß war für eine Weiterentwicklung in der Drogenpolitik, sondern auch, weil man im Grundsatz auch 30 Jahre später und wahrscheinlich auch noch in 30 Jahren über die Fragen werden diskutieren, wie gehen wir mit Süchtigen in unserer Gesellschaft um? Weil verschwinden werden es nicht mehr. Zwar die Zahl von drogensüchtigen Menschen können reduzieren seither in den letzten 30 Jahren, aber die Suchtproblematik wird, das ist eine Problematik der Menschheit, die wird es immer geben. Und die Frage des Umgangs damit ist eine politische Frage und die wird uns auch in den nächsten 30 Jahren beschäftigen.
Das war sie, die vierte Folge von Gesprächsstoff. Das mal mit einem schweren Thema. Wir sind gespannt, über was wir in 2 Wochen reden, kurz vor Ostern. Ihr dürft euch sehr gerne bei uns melden, wenn ihr irgendwelche Rückmeldungen habt oder vielleicht auch Themenwünsche im Hinblick auf Ostern. Und zwar sehr gerne unter der E-Mail-Adresse podcast.bern@tamedia.ch.
Moderation und Produktion Sibyl Hartmann und Noah Fendt. Stimme Benjamin Launer. Sound Anne Hebbiesen.